Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Christian Löwe. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Große Ehre und freue mich, über diese Themen zu sprechen. Ich bin Christian Löwe, ich bin bei der Deutschen Bahn Digital Ventures, das ist der Corporate Venture Capital Arm der Deutschen Bahn Gruppe. Und ich glaube, besonders in so einem deutschen Raum sind wir bekannt als die DB und teilweise auch nur auf die Züge begrenzt mit unseren ICEs und ICEs und Regios. Wir machen aber jedoch noch viel mehr und betreiben die Infrastruktur, betreiben die Bahnhöfe, betreiben große Busflotten, haben Carsharing-Flotten mit Flinkster, betreiben Bike-Sharing. Und darüber hinaus haben wir noch die Logistiktochter DB Cargo und DB Schenker. DB Schenker vor allem, die auch noch weltweit den Logistikmarkt mitgestaltet. Und vor ungefähr 3 Jahren haben wir den Corporate Venture Capital Arm gegründet, um in neue Mobilitätsformen, neue zukünftige Geschäftsmodelle im Rahmen der Mobilität, der Logistik, aber auch in dem Rahmen der Digitalisierung des Kerngeschäftes, also wie betreibe ich die Bahn, wie kann ich Kapazitäten durch Technologien erhöhen. Das sind unsere Hauptaufgaben und da investieren wir in Startups, sogar global. Wir investieren in den USA, wir investieren in Israel und natürlich auch hier in Europa und sitzen hier in Berlin.
Ja, da ist jetzt relativ viel Bewegung in dem Feld drin, ne? Also für die Zukunftsmobilität, Sie haben gut zu tun.
Das kann man so sagen. Ich glaube, das ist wirklich das Schöne, das Spannende an unserer Rolle hier, dass wir uns das angucken können und dass wir wirklich darüber nachdenken können, wie sieht die Welt in 3 Jahren, in 5 Jahren, in 7 und in 15 oder in 20 Jahren aus und was sind die verschiedenen Puzzleteile, die man gegebenenfalls einsetzen muss, um das Ökosystem so zu bespielen, dass das auch funktioniert. Alle reden über autonomes Fahren und über Elektromobilität, aber es gibt natürlich noch viel mehr Themen, die auch quasi sehr starke quasi Förderer oder quasi Enabler für diese Technologien sind. Und das gucken wir uns natürlich auch an. Und wir sind ja, ich sag mal, mit dem Bahnbetrieb bewegen wir eher größere Anzahl an Menschen. Da fokussieren wir uns nicht auf die kleinen Fahrzeuge, sondern haben 100, 200, 300, 400 Leute auf einmal quasi in unseren Gefäßen. Und da denken wir natürlich nochmal aus einer anderen Perspektive nach.
Was sind denn jetzt so die wirklichen Großthemen, die den Venture-Kapital-Szene allgemein und Sie im Besonderen so momentan betreffen?
Ja, also ich glaube, es gibt die verschiedenen Formen der Zukunftsmobilität. Ich glaube, die letzten Jahre haben wir natürlich eine große Bewegung in Richtung in die Ubers und Lifts dieser Welt, im Ride-Hailing gesehen, dass da einfach der größte Fokus drauf war. Da ging es darum, praktisch einen neuen Markt aufzubrechen und mit aller Gewalt und Kapital irgendwie Wachstum zu erzwingen und auch die bestehenden Player in den verschiedenen Märkten auch quasi anzugreifen. So, das ist natürlich ein Thema, was wir die letzten Jahre gesehen haben. Und daraus, durch dieses Aufbrechen, gibt es jetzt natürlich weitere Sachen. Und da ist natürlich auch ein ganz großes Feld Mobility as a Service. Was bedeutet das genau? Wie definieren wir es für uns? Wie kann man sich intermodal bewegen? Ob das jetzt in einem Fahrzeug ist, in einem Bus, mit dem Fahrrad, mit einem Scooter neuerdings hier in Deutschland oder mit dem Zug, mit der S-Bahn. Wie kann man sich da bewegen und wie funktioniert da auch die Abrechnung? Das sind natürlich alles verschiedene Anbieter. Wie finde ich erstmal raus, was ist mein kürzester Weg? Wer sagt mir das zum Ersten? Und wo kriege ich meine Tickets für die ganzen Sachen? Und wer kümmert sich dann hintenrum um die Abrechnung? Und wie kann ich es auch für den Endverbraucher so einfach wie möglich halten, dass ich nicht 5 verschiedene Tickets habe, nur weil ich 5 verschiedene Modi auf meinem Weg zur Arbeit benutze, sondern wie kann ich das integrieren? Vielleicht gibt es auch Möglichkeiten für monatliche Abos. Da gibt es wirklich spannende Themen, Sachen wie Mobilitätsbudget, wie viele Arbeitgeber rausgeben. Und das sind Sachen, die uns wirklich sehr beschäftigen. Also wie verbindet man oder wie macht man das für den Endkunden so angenehm wie möglich, vor allem vom eigenen Fahrzeug wegzukommen, um sich auch umweltfreundlich auf sich zu bewegen?
Also wir haben, ich spüre jetzt raus, wir reden jetzt wieder sehr stark über das Thema Intermodalität. Das bedeutet, wenn wir uns das mal aus einer Nutzersicht anschauen, ich lebe in Berlin, bewege mich meinetwegen, ich komme in Berlin an, aus Hamburg mit der Bahn, ja, kann man machen. Und dann, wie komme ich dann meinetwegen, was gibt's jetzt für Angebote, was soll da noch kommen? Oder was wäre sinnvoll, wenn ich mich, sagen wir mal, auf dem Weg nach Prignitz bewege, was im Süden von Berlin ist?
Ja. Also man hat aktuell schon wirklich viele, viele verschiedene Möglichkeiten. Und ich meine, man als Verbraucher hat man gewisse Punkte, die einem wichtig sind. Das eine ist natürlich, wie bequem bin ich? Möchte ich den einfachsten Weg haben? Dann will ich wahrscheinlich in ein Taxi steigen und einfach da rausfahren. So, das hat natürlich auf der anderen Seite den Faktor, dass das auch die teuerste Variante wäre. Also dann würde ich sagen, gut, bin ich eher der Sportliche, vielleicht nehme ich ein Bikesharing-Angebot an und fahre mit dem Fahrrad heraus. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ist auch meine eigene Präferenz, aber vielleicht habe ich da einen Geschäftstermin und kann da jetzt nicht verschwitzt ankommen. Insofern, es muss quasi diese verschiedenen Angebote geben, die man auch idealerweise kombinieren sollte. Insofern, das, was es heute schon gibt, an Formen, wie man sich bewegt. Ich glaube, da sind wir schon sehr, sehr weit. Das Einzige, was uns wahrscheinlich noch fehlt, ist quasi sich fliegend innerhalb der Stadt zu bewegen.
Ja, kommt ja bald.
Das kommt noch, genau. Und darauf hoffen wir dann auch, dass wir das mitgestalten können. Also die Angebote sind schon da. Jetzt geht es eher um die clevere Vernetzung. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt von hier am liebsten, wahrscheinlich ist sogar die schnellste Wahl, mit der S-Bahn da rauszufahren, um da dann für die letzte Meile vielleicht einen Scooter zu nehmen, ein Bikesharing zu nehmen oder vielleicht auch ein Fahrzeug, was im Sinne von einem Clever Shuttle verschiedene Leute poolt, verschiedene Nutzer poolt, die in die gleiche Richtung reisen. Oder natürlich auch, was wir zum Beispiel in Hamburg schon betreiben, quasi Zubringerverkehre zu gewissen S-Bahn-Stationen. Das ist etwas, was für uns sehr, 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 sehr wichtig ist, um die Leute quasi auf den öffentlichen Nahverkehr zu bekommen.
Wenn wir das nochmal strukturieren, wir haben jetzt, also ich habe es auch mal in meiner anderen Podcast-Reihe geschildert, 6 Mobilitätsoptionen von 9 Anbietern in Hamburg für so eine klassische Strecke zwischen der Schanze und der Elbphilharmonie. Sehen wir noch wirklich andere Konzepte? Also wir haben jetzt Free-Floating mit Autos, mit Rollern, mit Fahrrädern. Kommt da noch irgendetwas anderes?
Ach, ich glaube, da es grundsätzlich ist, an neuen Vehikeln ist der Fantasie da keine Grenzen geboten. Also ich glaube, ist gerade bei den Scootern fand ich das eine ganz schöne Entwicklung, dass wenn man wahrscheinlich vor 5 Jahren mit so einem Scooter diese Strecke hinter sich gebracht hätte, hätte man gesagt, oh, da guck mal, das ist ein Erwachsener auf einem Kinderspielzeug. Das sieht heute wieder anders aus. Insofern ist es wieder, ich sag mal, gesellschaftlich akzeptabler, als es vor ein paar Jahren noch war. Also ich glaube, aus der Hinsicht ist der Fantasie wirklich keine Grenzen gesetzt. Und da gibt es mit Sicherheit auch, und es gibt viele Startups hier an verschiedenen Formen quasi, ob das jetzt irgendwie dann 3 Räder sind, ob die 4 Räder haben und ein bisschen andere Konstellationen, dass man sagt, jetzt ist es nicht nur für mich, sondern ich habe noch eine weitere Person dabei. Da sind wir dann wieder in diesem E-Roller wie eine Coop oder wie eine Emmy. Da sind wir auch quasi wieder in dem Umfeld. Aber es gibt natürlich auch neue Formen, wo man sagt, ich möchte gerne mit dem Fahrrad fahren, aber ich muss eigentlich noch meine Einkäufe machen. Und das ist irgendwie ein bisschen schwierig mit einem Gepäckträger. Vielleicht ist es dann doch so ein Dreirad mit vorne großen Aufbewahrungshälter, wo ich dann einen kleinen Koffer reintun könnte, wo ich meine Einkäufe, wegen mir auch ein Kassenwasser. Also ich glaube, da gibt es grundsätzlich gibt es da noch viele, viele, viele Möglichkeiten. sehr spezifisch auf den besonderen Verwendungsfall für den Kunden, der irgendwas Besonderes benötigt.
Und wie ist die Rolle? Also, wir sehen wenigstens in Großstädten, da haben wir jetzt so ein bisschen hier das große Thema, dass Mobilität zur Zweiklassengesellschaft wird. Auf dem Land ändert sich eigentlich nicht viel, in Großstädten sehr viel oder in Mittelzentren sicherlich auch. Welche Rolle hat die Bahn da? Oder will sie haben?
Ja, also in den Großstädten ist es natürlich für uns sehr wichtig, denn wir haben diese, ich nenne sie mal Mobilitätshubs oder Transporthubs. Das heißt, wir betreiben schon die Bahnhöfe, ob das ein Hauptbahnhof ist oder verschiedene S-Bahnhöfe, kommt auch auf die Stadt. Das heißt, die betreiben wir schon, wir wollen ja, dass Leute mit der Bahn reisen, wir wollen, dass sie sich umweltfreundlich und auch auf die lange Strecken begeben und wir wollen es denen so gut wie möglich quasi erleichtern, um zum Bahnhof zu kommen oder vom Bahnhof wegzukommen. Insofern ist es für uns sehr wichtig, diese neuen Mobilitätsformen bei uns zu integrieren, es für den Endverbraucher so einfach wie möglich zu machen, diese neuen Modi zu benutzen und auch in der Abrechnung mit zu integrieren. Also wir haben ja schon seit vielen Jahren, haben wir schon das City-Ticket, was ja auch gerne genutzt ist. Das heißt, ich komme jetzt irgendwo in einer neuen Stadt an und dann kann ich das schon den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Da ist ja ein relativ einfacher Schritt, wenn man sagt, gut, erweitern wir das City-Ticket und jetzt können wir auch noch weitere Modi mit einbieten. Das ist natürlich immer eine gewisse Frage des Preises, aber es sind ja alles Möglichkeiten, die wir als Bahn einfach schon mitbringen können. Auf dem Land, das gucken wir uns natürlich auch sehr, sehr, sehr genau an und da wollen wir natürlich auch helfen, dass wir natürlich den Bedarf für Menschen reduzieren müssen, ihr eigenes Auto zu haben oder auch lange Strecken quasi mit eigenem Auto in sich zu bringen. Wir versuchen natürlich das Netz so gut wie möglich auszugestalten, dass Leute immer Zugang zum Bahnhof haben, der sie dann auch in notwendiger Frequenz zu ihrem Arbeitsort bringt. Oder wohin auch immer. Und da denken wir natürlich auch über neue Mobilitätsformen nach und denken, wie kriegt man denn, oder wie kann man es denn einfacher machen? Was ist die richtige Frequenz für Leute? Wann genau müssen die transportiert werden? Man hat ja häufig dieses Problem, dass man sagt, wenn ich jetzt wenn ich jetzt eine Flotte aufbaue, die morgens Leute quasi zur Arbeit fahren oder zu einem Transport-Hub, wo es dann weitergeht in den nächsten Modus, dann lastet man morgens eine gewisse Flotte mit Fahrern aus, dann machen die den ganzen Tag wieder nichts und haben dann aber abends dann wieder, wenn die Leute wieder zurückkommen, wir quasi nach Hause möchten, haben da wieder was. Also was kann man da quasi tun, um diese aus dann betriebswirtschaftlicher Sicht schwer zu stemmenden Lösungen quasi zu überbrücken? Wie kann man vielleicht diese Flotten auch andersweitig einsetzen? Wie kann man sie vielleicht durch Technologien, durch Algorithmen quasi so ausgestalten, dass die Route optimal ist, dass die Kapazität so gut wie möglich ausgelastet ist? Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, die mit Technologie lösbar sind. Und da versuchen wir quasi aus verschiedensten Perspektiven dran zu arbeiten.
Also dann haben wir haben die Konzepte oder die Fahrzeuge und dahinter die verschiedenen Konzepte. Jetzt rutscht das Thema intelligente Verkehrssteuerung auf die Agenda. Da nutzen wir in gewisser Weise das, was alle nutzen, Big Data. Aber wie sieht das konkret in der Mobilität aus?
In der Mobilität ist es, ich glaube, da muss man ja zwei Sachen, ich bin Betriebswirt, versuche immer für mich so ein bisschen mit Angebot und Nachfrage runterzubrechen. Also das Angebot ist das, Leute wollen von A nach B, A nach B. Das ist diese Nachfrage, die es gibt. Und das Angebot, was da ist, ist zum einen die Infrastruktur, ob es jetzt die Straßen sind oder ob das Schienen sind oder was auch immer. Und was fährt eigentlich auf dieser Infrastruktur? Also ob es jetzt Züge sind, ob das Autos sind, Fahrräder. Also es gibt diese verschiedenen Modi, die kombinierbar sind, um die gewisse Nachfrage praktisch dahingehend zu treffen. Um zu gucken, was ist eigentlich genau die richtige Lösung dafür. Und da gibt es natürlich, wenn man darüber nachdenkt, wie viel Menschen alleine in Berlin, in Hamburg oder auch in Deutschland gesamt quasi leben, dann sind das Daten, die kann kein Mensch mehr verarbeiten. Insofern kommen wir aus diesem Big Data Bereich und müssen dann auch quasi über neue Technologien versuchen, diese Daten auch auszuwerten, um dann auf der einen Seite das quasi kurzfristig auszugestalten. Das heißt, wie kann ich quasi mein Angebot anpassen? Nehme ich jetzt, wenn wir bei einem Busbeispiel wären, nehme ich jetzt einen größeren Bus, einen kleineren Bus, vielleicht sogar nur einen Van, wo nur 5, 6 reinpassen. Ich meine, das sieht man jetzt zum Beispiel mit Moja in Hamburg, da passen, ich glaube, 6 Leute rein. Also was ist schon mal die richtige Größe des Vehicles? Dann, was ist dann die richtige Frequenz des Vehicles? Und das dann auch quasi abgewegt, zu welchem Zeitpunkt am Tag. Also das sind dann die ganzen Komponenten, die dann zusammen irgendwie reinfallen, wo man dann überlegen muss, was kann ich kurzfristig austarieren und was sind Sachen, die ich langfristig anpassen muss. Also wo es dann natürlich auch wieder über Infrastruktur geht, wo setze ich jetzt vielleicht eine Erweiterung einer S-Bahn-Strecke hin, wo gibt es vielleicht nochmal eine weitere Tram, wo gibt es vielleicht nochmal eine weitere Busroute, wie kann ich das quasi ausgestalten, um den zukünftigen Bedürfnissen der Nutzer quasi zu helfen.
Ja, und was kauft man dann so als Werk oder wo beteiligt man sich als Venture-Kapitalgeber? Was sind das für konkrete Unternehmen?
Wir haben zum Beispiel, wo wir gerade schon so ein bisschen über Flotte gesprochen haben, wir haben in eine Plattform investiert, die heißt RideCell, ein Startup, die sitzen in San Francisco. Und was die entwickelt haben, ist praktisch eine Flottenmanagement-Plattform, wo ich eine Flotte von Fahrzeugen, aber auch die aktuell, ich sag's mal, nur für Carsharing genutzt wird, auch für andere Services quasi aufschließen kann. Das heißt, diese Carsharing-Flotte, ein relativ einfaches Beispiel, ist unter der Woche funktioniert das super als Carsharing, weil Leute quasi das eigentlich so günstig wie möglich, sich aber trotzdem so bequem wie möglich von A nach B bewegen möchten. Aber an einem Freitagabend, an einem Samstagabend, wo man vielleicht irgendwie sich dann mit Freunden trifft, mal das eine oder andere Bier zu viel hatte, dann ist Carsharing keine Option mehr. Insofern, wie könnte man vielleicht dann diese Flotte, die dann theoretisch nicht benutzt wird zu diesem Zeitpunkt oder benutzt werden kann, wie kann man die öffnen für andere Services? Wenn man da jetzt sagen kann, gut, dann packe ich da jetzt Fahrer rein und die nehmen sich jetzt genau diese Flotte und bedienen dann genau die Nachfrage, die es an einem Freitag, an einem Samstag irgendwann auch immer gibt, um quasi die Angebot und Nachfrage quasi wieder richtig zu matchen. Und das ist, diese Plattform bewegt jetzt natürlich quasi vom Carsharing her, versucht dann aktuell die schon über verschiedene Services anzubieten. Aber im Endeffekt reden wir dann über eine Konvergenz, die in Richtung autonomes Fahren geht. Also autonomes Fahren ist ja, wenn man es runterbricht aus Betreibersicht, ist das ja, man muss eine Flotte betreiben, was jetzt sehr ähnlich zu einer Carsharing-Flotte ist. Das heißt, ich muss mich selber um die Reinigung kümmern, um die Instandhaltung, wenn Schäden sind, da muss ich mich alles drum kümmern, wenn ich der Flottenbetreiber bin. Wenn ich aber so ein Ride-Hailing-Modell habe, wie eine Uber oder Lyft zum Beispiel, da muss ich mich selber nicht drum kümmern, sondern das macht der Fahrer, also sein Fahrzeug. Aber was ich mich als Ride-Hailing-Betreiber, wo ich mich drum kümmere, ist, da kümmere ich mich darum, dass ich den Fahrer bzw. das Fahrzeug mit dem richtigen Fahrgast zum richtigen Zeitpunkt vernetze und den Preis dafür mache. Das heißt, ich biete dafür dann den Marktplatz an. So, wenn wir jetzt bei diesen Modellen übereinander legen, dann kommen wir praktisch zu dem autonomen Fahren, also zu der autonomen Flotte, autonomen Taxis, Robotaxis, wie man es auch nennen möchte, quasi der Zukunft.
Okay, also da stellt sich für mich die Frage, will die Bahn auch wirklich in den Fahrzeugbau rein oder bleibt sie auf einer Ebene von Verkehrssteuerung?
Wir wollen nicht in den Fahrzeugbau rein. Ich glaube, was man als Flottenbetreiber sagen, wir fangen ja jetzt auch nicht an, unsere eigenen Züge zu bauen. Ich glaube, für einen Flottenbetreiber ist es besonders wichtig, ob eine Flotte jetzt ein Busse sind oder Fahrräder oder Züge oder was auch immer, es ist, glaube ich, wichtig, so agnostisch wie möglich zu agieren. Man möchte nicht, dass man einen Zulieferer hat, einen Hersteller hat, der dann auch praktisch mich diktiert, was ich für Fahrzeuge zu nehmen habe, wie viel ich davon zu nehmen habe, sondern ich möchte praktisch auch meine gewisse Marktmacht quasi ausspielen und sagen, ich kaufe 1000 Fahrzeuge und davon kaufe ich 200 von A, 200 von B, 200 von C und so weiter, um natürlich auch zu verstehen, wie kann ich auch die verschiedenen Fahrzeuge von verschiedenen Herstellern für verschiedene Anwendungen anbringen. Ich möchte jetzt vielleicht wieder das Beispiel, wenn wir jetzt zurückgehen, ein Geschäftsreisender legt vielleicht ein bisschen mehr auf Komfort, das heißt, ein Teil der Flotte lege ich vielleicht darauf aus, dass ein bisschen mehr Premium-Service ist, vielleicht in den Ledersitzen. Meine andere Zielgruppe sind dann vielleicht eher das günstigere, wo es mir eher darum geht, oder wo es den Leuten darum geht, eher so günstig wie möglich transportiert zu werden. Da geht es dann eher darum, 6 Leute in einem Fahrzeug zu transportieren, die aber auch dann natürlich einen geringeren Preis zahlen. Also da sollte man sich nicht als Flottenbetreiber festlegen und sagen, das ist das eine und das ist das einzig Wahre. Das spiegelt sich auch in unseren Investments wieder.
Also es geht einfach um die Frage, wie Verkehr intelligent gesteuert wird. Übrigens auch immer eine Frage, die mich umtreibt. Was sehen Sie momentan nicht als Geschäftsmodell, was aber durchaus aus meiner Sicht sinnvoll wäre? Also es ist ja, Sie sind kein Gründer, aber was wäre denn eine Gründungsidee, die wirklich noch jetzt in der Zukunftsmobilität total fehlt oder wo es zu wenig oder nur schlechte Startups gibt oder was auch da eine Rolle spielt?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wenn ich die Frage jetzt mit einer direkten Antwort hätte, dann würden wir wahrscheinlich heute nicht den Podcast führen. Oder zumindest nicht in meiner Rolle als Venture Capital Geber hier, sondern eher als Startup-Unternehmer. Ich glaube, grundsätzlich ist der Markt, oder am Markt gibt es so viele tolle Teams und wirklich mit spannenden Produkten und Lösungen und Technologien, die zum Teil quasi heute schon ihren Markt gefunden haben und heute schon an die Hersteller, an die Tier 1s, an die Mobilitätsanbieter und sowas verkaufen können. Es gibt aber auch noch viele Technologien, die, ich sage mal, in einem gewissen Entwicklungsstadium sind oder die noch nicht die Marktreife haben oder andersrum, der Markt ist noch nicht so reif. Dass es einen Kunden gibt, der das Produkt jetzt schon braucht und für dieses Produkt auch schon zahlungsbereit ist. Das heißt, wenn man quasi aus der Venture Capital Perspektive draus geht, heißt das natürlich, man finanziert ein Produkt oder eine Technologie oder ein Team bis dahin, bis es eine gewisse Marktreife gibt, um dann dieses Produkt anzubringen. Und das ist teilweise ein bisschen schwierig. Da muss man an die Gründer glauben, an die Gründerteams, die das Produkt und diese Technologien entwickeln. Und auch daran glauben, dass sich der Markt so entwickelt. Das ist wirklich eine ganz spannende Zeit im Technologiebereich. Und vor allen Dingen, was auch spannend ist, dass es viele Themen, wir reden häufig mit Mobilität, ein bisschen Automotive, irgendwie so ein bisschen durcheinander gemischt. Was grundsätzlich okay ist. Ich glaube aber, dass viele Automotive-Startups, die sich vor 2-3 Jahren noch Automotive-Startups genannt haben, die heißen jetzt alle Mobility-Startups, weil sie jetzt nicht nur den Hersteller oder den Tier 1 oder wen auch immer quasi als Kunden sehen, sondern die sagen, das sind nicht nur unsere Kunden, sondern der mögliche Mehrwert von unserer Technologie, der liegt beim Flottenbetreiber, der liegt dann beim Endkunden, der liegt bei der Stadt selber, bei der intelligenten Verkehrssteuerung, wie auch immer. Also das ist schon wirklich sehr, sehr spannend zu sehen, dass man einfach wirklich sehr viele verschiedene Potenziale aus einer Lösung herausbekommt.
Dann ist jetzt vielleicht die Frage, wie reif ist der Markt? Also wir hatten, wenn wir das mal so ein bisschen grob skalieren, Uber weltweit, also Ridesharing-Plattform, ist ja auch relativ erfolgreich in Südamerika und in anderen Bereichen der Welt. Dann haben wir die ersten Autosharer zu dem Konzept auch, also Car2Go, Share-App, was heute von die rumfahren. Dann kam Mitte der 2010er Jahre andere Konzepte, also Rollersharing und so weiter und so fort. Wo geht's jetzt hin? Und dann, Moja darf man nicht vergessen, also wo im Prinzip, ja, sie wollen sich nicht Sammeltaxi nennen, Aber sie sind es vom Konzept her und nein, kann man so ganz gut erklären. Da gilt Kleiberstadt, da fällt Kleiberstadt auf.
Die einfach nur eben mit Elektrobussen fahren, aber es ist vom Konzept her ja ähnlich. Was kommt jetzt in den nächsten 2-3 Jahren auf den Markt in der Zukunftsmobilität und was wird da noch eine Veränderung sein?
Ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, ist die, wo wir vorhin schon kurz drüber gesprochen haben, die intelligente Verknüpfung dieser Modi. Also das ist einfach auch für den Endverbraucher einfacher macht, diese Modi, verschiedenen Modi zu benutzen und es auch quasi zum eigenen Vorteil zu nutzen. Ja, und man hat das viele Themen, warum ist ein Uber in Mittelamerika erfolgreich, warum ist es in Nordamerika erfolgreich, liegt auch daran, dass es da die Regulierung zulässt. Bei uns lässt die Regulierung es nicht zu. Insofern können sie ja auch nicht erfolgreich sein. Also sie würden sich niemals Deutschland als erfolgreichen Markt irgendwie auf die Fahne schreiben, weil sie ja einfach nicht zugelassen sind von dem Thema her. Und im Endeffekt muss man auch sagen, bei denen geht es darum, es geht Wachstum zu allen Kosten. Und erfolgreich kann man natürlich auch in gewisser Weise definieren. Ich glaube, wir haben es jetzt auch über die Börsengänge der beiden, also von Uber und Lyft gesehen. Sie sagen, tolle Geschäftsmodelle, aber ob wir jemals profitabel werden, das können wir nicht sagen. Selbst in autonomen Fahren und wer weiß, wann das kommt, wissen wir nicht, ob wir profitabel sein werden. Also erfolgreich ist immer noch mal eine relative Betrachtung der Themen. Und ich meine, im Endeffekt, worum geht es eigentlich? Es geht darum, dass Leute sich vor allem im urbanen Raum, wo wir uns ja meistens drüber unterhalten, quasi von A nach B bewegen. Und da gibt es aber auch nur verschiedene Formen oder verschiedene Möglichkeiten, wie man sich da bewegt. Ob es ein Auto ist, ob es ein Fahrrad ist, ein Scooter, wie auch immer. Da haben wir auch vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, dass es mit Sicherheit die Fantasie da keine Grenzen lässt, wie so ein Weg aussehen kann. Aber es geht darum, das alles intelligent zu verknüpfen. Um es für den Endverbraucher so einfach wie möglich zu machen. Ich glaube, es war Madrid, was auch so ein Regulierungsthema ist, die letztes Jahr ja auch die Scooter zugelassen haben. Und es waren 16 verschiedene Anbieter eine Zulassung bekommen haben. Für einen Endverbraucher ist das auf der einen Seite, wenn man sagt, 16 verschiedene Anbieter, das kann ja nur aus Preisperspektive, kann das ja nur gut für mich sein, weil dann kann ich 16 mal meine 2 kostenlosen Fahrten kann ich irgendwie in Verbindung bringen und hoffentlich machen die auch noch einen Preiskampf, dann wird es für mich auch noch günstiger. Aber für mich von der wirklichen Nutzung her ist das ja nicht praktikabel, dass ich die ganze Zeit von App zu App springe. Da ist natürlich dann wieder, da reden wir über einen Aggregator oben drüber, dass ich eine App habe, die mir zumindest schon mal die ganzen Verfügbarkeiten anzeigt. Wenn ich jetzt die Verfügbarkeiten anzeigt von den verschiedenen Anbietern, auch wenn es nur von einem Modi ist, weil es wird kein nur einen Scooter-Anbieter, es wird kein nur einmal Bike-Sharing-Anbieter geben. Und da geht's, wie gesagt, da geht's eher um die intelligente Verknüpfung und die Regulation der Städte vor allem dahinter. Und da gibt's auch einen relativ spannenden Trend, der jetzt aus den USA so ein bisschen weitergeht. Der hat Los Angeles mit angefangen, dass sie gesagt haben, wenn irgendjemand bei uns einen Modus wie Scooter betreiben möchte, dann stellt er uns auch bitte die Daten zur Verfügung. Dann haben die quasi eine API zur Verfügung gestellt, wo dann ganz klar gesagt wurde, das ist die Dokumentation und wir möchten jetzt gerne fast in Echtzeit wissen, wie viel habt ihr auf der Straße, wann werden die benutzt, von wo, nach wo, um auch wieder daraus lernen zu können, wie baue ich vielleicht auch eine Infrastruktur auf, um zu sagen, wie kann ich das alles besser regulieren. Wenn ich jetzt weiß, dass gewisse Fahrten immer von diesem besonderen Punkt A zu einem besonderen Punkt B gehen, dann sollte ich vielleicht mal drüber nachdenken, ob ich da vielleicht dedizierte Parkplätze dafür einrichte, ob ich da vielleicht sogar das vielleicht komplett verbiete und sage, dann mache ich vielleicht dann einen Shuttle hin. A la Moja, vielleicht ist das der richtige, vielleicht ist der bessere Weg. Aber da wird es in den nächsten Jahren auf jeden Fall auch viel Bewegung geben, dass die Städte einfach intelligenter werden aufgrund der Daten, die sie bekommen, um sie dann auch zu nutzen für die kurzfristige Planung, aber auch für die langfristige Planung in Richtung Infrastruktur.
Also das große Thema Smart City kommt dann. Aber Smart Cities brauchen ja dann auch irgendwie autonome Fahrzeuge. Wie kommt, also wir haben die Testläufe in den USA, die jetzt auch schon für die Öffentlichkeit zugänglich sind, man kann das wirklich bezahlen und erfahren. Wie kommt das in Europa als Thema?
Das Thema wird auch sehr zeitnah nach Europa kommen, beziehungsweise ist auch schon hier. Es gibt verschiedene Pilotprojekte, die in meist abgeschlossenen Bereichen mit entweder wenigen Personen auf der Straße quasi schon umherfahren, damit sich Leute damit auseinandersetzen können, sich mal einfach mal dieses Gefühl zu bekommen, in einem Fahrzeug zu stehen oder zu sitzen, was von niemandem gesteuert wird. Es ist schon mal ein Gefühl, das ist schon mal ein erster Schritt, wo man irgendwie diese gewisse Berührungsängste mit verlieren kann. Das heißt, das wird hier schon gemacht. Und ja, der nächste Schritt wird dann auch sein, dass dann auch mal auf öffentliche Straßen, wo es auch schon gewisse Bekanntmachungen gab, dass das jetzt auch in den nächsten Monaten kommt. Und das wird einfach auch Testphasen geben, wo einfach mal Leute mit befördert werden. Natürlich wird es dann noch einen Sicherheitsfahrer geben, der einfach auch dieses Gefühl und diese Sicherheitsbedenken versucht, quasi zu reduzieren von den Leuten, damit zu fahren. Es wird auch nicht so sein, dass diese Fahrzeuge zu dem Zeitpunkt damit mit 70 Stundenkilometer die Stadt fahren, sondern die werden relativ langsam fahren. Aber man wird dadurch quasi entwickeln, was sind eigentlich genau die Punkte, wo ich es heute schon einsetzen kann, wo ich es in 3 Jahren und 5 Jahren schon einsetzen kann, um dann aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive darüber nachzudenken, okay, was kostet mich so ein Fahrzeug, oder was kostet mich eine Flotte, die das bedienen kann, was die Nachfrage genau in diesem Bereich ist. Und das ist wieder so von der Big Data Perspektive, wo ist genau denn die Nachfrage da, wo Leute von genau von diesem Punkt A nach B, C, D gerne hinkommen wollen, wie können wir das darüber regeln? Das ist die eine Perspektive, dann über die Herstellerkosten, also was zahle ich dafür, was zahle ich für den Betrieb, und für den Betrieb ist natürlich ein Fahrer in einem Fahrzeug ist natürlich das ist immer der kostenintensivste Teil. Das heißt, wann kommt genau der Zeitpunkt, wann ich einen Sicherheitsfahrer rausnehmen könnte? Das wird natürlich ein großer Punkt sein für die Industrie, wo sie dann sagen, okay, jetzt sind wir so weit und können damit quasi den nächsten Schritt machen und den Sicherheitsfahrer rausnehmen. Und dann natürlich auch zu sagen, okay, was ist die Bereitschaft der Kunden für diese Fahrt zu zahlen. Also es wird, wenn es um eine Reise von 300 Meter geht oder von 500 oder von vielleicht nur von einem Kilometer, dann wird da keine Zahlungsbereitschaft von 4 Euro da sein, was man vielleicht sogar bräuchte, wenn man die Betriebskosten sich anguckt. Insofern wird das ein Ausprobieren sein, was ist genau das Richtige, wo treffe ich genau den Bedarf der Kunden, wo kann ich da wirklich helfen, um das dann auch intelligent in andere Verkehrssysteme zu integrieren. Also wenn es dann ein Zubringerverkehr zur S-Bahn ist, ich glaube, das sehen wir ja auch sehr viel von der Urbanisierung her, dass einfach die Städte immer weiter nach außen gehen, und dann müssen wir irgendwann auch drüber nachdenken, wie kommen sie dann eigentlich noch von da dann zu den wichtigen Haltestellen. Also da denke ich, da wird es eine große Bewegung Richtung geben, und da haben dann die ÖPNV haben dann Interesse daran, oder insgesamt alle Mobilitätsanbieter. Also das wird meines Erachtens so die ersten Themen sein, die kommen werden. Und wenn wir jetzt nochmal USA versus Europa denken, ist es auch nochmal ein bisschen schwierig, weil in USA sind auch viele Städte einfach in dieser Block-Prinzip quasi angelegt. Im Zweifel, wenn man den Linksabbieger nicht hinbekommt, dann fährt man dreimal rechts. Das funktioniert dann auch. Aber das wird in Europa nicht ganz so einfach sein. Ich glaube, wenn man jetzt vielleicht mal irgendwie Richtung Südeuropa reist und man einfach mal in den Straßen von Rom oder Neapel oder sonst wo unterwegs ist, und man sich da vorstellt, hier müsste jetzt eine Maschine sich navigieren und verstehen, was mein Umfeld da macht. Ich glaube, genau da wird man merken, okay, das hier ist, glaube ich, die Königsdisziplin. Und das ist zum einen, wie bewegen sich die Leute drum oder wie bewegen sich die anderen Verkehrsteilnehmer? Und wie ist aber auch die Infrastruktur? Viele von diesen Städten sind immer aus dem Mittelalter angelegt und nicht darauf ausgelegt, wie können hier autonome Fahrzeuge sein, sondern wir sind darauf ausgelegt, wie konnten wir damals Pferdekutschen durchfahren, wie konnten wir da als Fußgänger am besten Weg zum Markt finden. Insofern, das wird eine sehr spannende Diskussion. Und da kommt man auch wieder zu diesem Bedenken, es wird nicht, einer wird nicht sagen, wir haben jetzt autonomes Fahren, ist jetzt sicher und jetzt können wir es ausrollen, sondern es wird eine wirklich sehr regionale Perspektive auch einnehmen müssen.
Jetzt ging es ja jetzt durch die Blätter, der Modellversuch auf der Straße des 13. Junis findet nun statt. Das ist ja so noch ein bisschen Schaufensterprojekt, also da fahren ja die internationalen Staatschefs vorbei, wenn sie bei Merkel sich einmal vorstellen und ihr Gesicht zeigen. Aber wahrscheinlich, also am wahrscheinlichsten sind solche Entwicklungen, dass man zuerst diese Zulieferverkehre zu Verkehrshubs mal angeht mit autonomen Shuttles. Also diese Modellversuche sind so ein bisschen Showcase und wir zeigen, was technisch machbar ist und Deutschland ist Technologieführer in den Zukunftstechnologien. Aber realistischer wäre es, wenn ich einfach irgendwie die S-Bahn-Station Charlottenburg irgendwie, ich sammle aus den Wohngebieten um dieses Charlottenburg die Passagiere ein, fahre sie zur S-Bahn-Station und dann geht's halt weiter. Und diese kleinen Zulieferverkehre, die werden immer mehr durch automatisierte Shuttles bedient und dann geht's halt weiter mit den klassischen Verkehrsträgern, S-Bahn und U-Bahn.
Genau, richtig. Also das ist genau die richtige Zusammenfassung. Es gibt einmal diese Showcases, die auch sehr viel für die öffentliche Wahrnehmung sind. Die sind sehr, sehr wichtig, dass auch viele verschiedene Leute nur, wenn man nicht in Charlottenburg wohnt, dann hat man quasi nicht den Vorteil, sowas mal irgendwie zu sehen oder mal irgendwie mitzufahren, sondern man sieht es dann mal auf der Straße 13. Juni und kann das einfach mal sehen, wie das funktioniert, wie das sich anfühlt, um auch was glaube ich der größte Faktor ist, warum Leute bisher, glaube ich, autonomen Fahrzeugen einfach nicht trauen, ist einfach dieses Sicherheitsbedenken. Ich traue dieser Maschine noch nicht, dass sie mich sicher von A nach B bringt. Das ist glaube ich, irgendwie was ganz Wichtiges, wo einfach dieser Showcase enorm hilfreich sein wird, um Leuten da ein besseres Gefühl zu geben. Aber die Zuliefererverkehre sind dann eher die dann auch aus kommerzieller, aus betriebswirtschaftlicher Perspektive eher Sinn machen. Das ist korrekt.
Okay, ein Thema, worüber wir noch gar nicht so wirklich spezifisch gesprochen haben, ist das Thema Logistik von Gütern. Da wird sich auch eine Menge ändern, oder?
Das ist richtig, ja. Ich glaube, Logistik von Gütern ist ein ganz, ganz spannendes Feld und da muss man natürlich auch drüber nachdenken, was meint man eigentlich mit Logistik von Gütern. Viele denken da vielleicht nur an die großen Container, die auf den Schiffen stehen. Und andere denken aber eigentlich eher an die Amazon-Pakete, die auf einmal mit Drohnen bei mir im Vorgarten landen. Da gibt es auch wirklich ein großes Verständnis oder eine große Lücke, was eigentlich Logistik bedeutet und was es für uns eigentlich auch im Alltag bedeutet. Ich glaube, wir sehen es sehr viel ja aktuell schon und vor allem zur Weihnachtszeit ist das ein Riesenproblem, wo wir auch wieder zurück zur intelligenten Verkehrssteuerung. Es ist ein Riesenproblem, dass dann auf einmal dann die ganzen DHL, die UPS, die FedEx dieser Welt stehen dann in zweiter Reihe und blocken den Verkehr ab morgens um 8. Das wird dann einfach sehr, sehr schwierig für das gesamte Verkehrssystem sowas aufzufangen. Das heißt, wie kann man sowas lösen? Also geht es darum jetzt eher, sollen die Trucks kleiner werden und es wird jetzt nur noch mit Fahrrädern ausgeliefert? Soll es vielleicht von der Infrastruktur her anders werden, dass man nicht die großen Warenhäuser kurz außerhalb der Stadt hat und man sagt, man nimmt jetzt vielleicht so kleine, ich sag's mal, Micro-Hubs innerhalb der Stadt, die mit etwas weniger Fläche, aber auch mit weniger Volumen quasi umgehen können, die aber von da aus dann auch im kleineren Umkreis dann verteilt werden. Aber wie macht man das dann wieder? Wie kommen eigentlich dann die ganzen Pakete dahin und für diese Umlagerung? Also da gibt's, das wird auch sehr, sehr wichtig, dass es da auch ein intelligentes System gibt von der Verteilung her der Güter, weil im Endeffekt geht es ja darum, es wird immer kleiner, bis es dann wirklich darum geht, dass das eine kleine Paket bei Herrn bei Herrn X und bei Frau Z im Nachbarhaus quasi abgegeben werden. Wie kann man solche Probleme lösen, indem man vielleicht gewisse Sachen bündelt und dann wieder entbündelt zu einem anderen Zeitpunkt? Ich glaube, das ist ein ganz spannendes Verhältnis, besonders im urbanen Raum.
Und was sind da die wirklich großen Themen, in die man investiert? Also was sind Startups, die da relevant werden? Wäre Silber von Unimotors zwar da und die bauen im Prinzip ein elektrisches Lastenfahrrad, was eben in dieses Problem reinkommt. Also man baut ein Fahrzeug, das kleiner ist als ein Van, das mobile, das flexibler eingesetzt werden kann und das eben diese letzte Meile, also wirklich das Auslieferung des globalen Online-Versandhandels übernimmt. Was kommt da als nächstes? Da soll dann irgendwie in irgendeiner Form intelligenter werden, oder nicht?
Genau, das muss intelligenter werden, ist das Gesamtsystem, und was natürlich auch viel schwieriger ist, ist für auch viele die E-Commerce-Spieler, die Retail-Partner, einen Zalando zum Beispiel, oder auch wirklich Marken, die direkt an ihre Kunden verkaufen möchten. Haben sie gar kein Gefühl, was wollen eigentlich meine Kunden, weil sie zum Teil, wenn sie es über normale Wege praktisch in einer Retail-Store in der Stadt verkaufen, haben sie kein Gefühl für den Endkunden. Wenn man denen jetzt aber die Möglichkeit gibt, ihr könnt jetzt auch selber über einen Dritten an diesen Endkunden liefern und versteht auch ein bisschen besser, was will der eigentlich, wann will der was, wieso will der was. Und diese Insights daraus zu generieren, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und da muss man gucken, wer ist quasi genau der richtige Spieler in dem Markt. Und da ist auch ein ganz, ganz fragiles System, weil man große Spieler hat, wie eine DHL oder eine Hermes. Man hat aber auch kleine Spieler, wie zum Beispiel Ono, die dann an kleinere Fahrradkurier und sowas liefern, aber haben die dann auch wieder die richtigen Kunden, die auch genug Volumen mit reinbringen, um ein Micro-Hub, was wieder einem anderen gehört, quasi auszulassen. Also wie ist genau da das Zusammenspiel? Und das häufig hat man auch so ein bisschen Glück und dann fällt das eine irgendwie das andere rein und dann passt es und man kommt zu dem richtigen Volumen. Also wirklich ein sehr, sehr sehr, sehr fragiles System, aber ein spannendes Umfeld, wo es schwierig wird, dass sich da ein Gewinner rauskristallisiert, sondern es werden viele Teilnehmer im Markt bleiben.
Aber wir reden auch da noch ein bisschen über eine Entwicklung in Großstädten. Also, dass ich sagen wir in der Auslieferung von Paketen, wir kennen jetzt nun alle die großen Dienstleister in dem Bereich und wir kaufen mit 70%iger Wahrscheinlichkeit auch fleißig im Online-Handel ein. Wenn wir Deutsche sind, aber und es wird zunehmend eine Belastung, aber das ist eher noch ein Phänomen, was in Großstädten als schwierig empfindet. Da werden auch neue Lösungen kommen müssen.
Ja, ich glaube in den Großstädten, obwohl in Großstädten und aber auch im Land, kann man sich auch als E-Commerce-Spieler, wenn wir jetzt alle 70% online bestellen, kann man sich da auch selber in gewisser Weise differenzieren. Man muss natürlich nicht zwingend den günstigsten Anbieter als ein großer E-Commerce-Player quasi wählen, der das dann liefert, und das ist dann vielleicht sogar ein Problem, dass die Fahrer danach incentiviert sind, wie viele Pakete sie pro Stunde abgeben. Ich sag's mal ganz platt, dann ist er eher incentiviert, das Paket einfach über den Zaun zu schmeißen, als er wirklich Mühe gibt, das neue Kaffeeservice beim Nachbarn abzugeben. Also das heißt, da gibt's auch wieder eine andere Perspektive. Wen nutze ich eigentlich genau als Anbieter dieser Produkte, was dann aber immer noch betriebswirtschaftlich für mich sinnvoll ist. Also das ist dann, glaube ich, auch auf dem urbanen wie in der Großstadt, wie im ländlichen Raum quasi das Gleiche. Im ländlichen Raum sind dann eher die Distanzen ein bisschen größer, wo ich auch das Problem habe, wie komme ich denn jetzt schnell hin zum nächsten und wie komme ich dann quasi wieder direkt zum nächsten weiter, zum nächsten Haus. Und warte ich da jetzt noch 3 Minuten, nachdem ich einmal geklingelt habe, oder mache ich mich direkt auf den Weg und sage, ich habe nicht angetroffen und gebe es in der Postfiliale ab.
Okay, also so ein bisschen Anreizsysteme. Okay, dann bleibt mir auch nicht viel zu sagen, außer mich zu bedanken.
Was möchten Sie uns noch mitgeben auf den Weg in die Zukunft zur Mobilität, Herr Löwe?
Ich würde gerne noch mitgeben, dass wir offen für neue Formen, neue Konzepte für alles sind und einfach mal alles ausprobieren, was es an Möglichkeiten gibt. Sobald wir uns irgendwie ein bisschen damit wohlfühlen, einfach mal ausprobieren, einfach mal verstehen, was bedeutet das eigentlich und einfach mal aufs eigene Auto verzichten.
Das ist immer gut, auch für die Umwelt. Okay, genau. Vielen Dank, bis dann.
Also, vielen Dank.
Jo, tschüss. So, das Gespräch.